Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Willkommen zu Bern einfach vom Montag, 24. Februar. Am Mikrofon in der Ostschweiz ist der Stefan Milius. Hoi Stefan.
Hoi Dominik, sorry.
Ja, ich sitze in Bern vis-à-vis vom Bundeshaus, aber wir müssen noch einmal auf Berlin, weil in der Nacht sind noch ein paar Sachen passiert. Jetzt ist an sich klar, dass die FDP draussen ist aus dem Bundestag, nicht reinkommt, die 5% Hürde nicht schafft. Das Gleiche gilt auch für das Bündnis Sarah Wagenknecht. Wobei, jetzt habe ich gerade gelesen, in Berlin, wo denn sonst, muss man nochmal zählen, oder? Es ist beim Zählen ein bisschen schwierig geworden in Berlin und es fehlen ein Bündnis Sarah Wagenknecht nur gut 13'000 Stimmen zu dieser 5% Hürde. Würde mich nicht wundern, wenn man im linken Berlin noch irgendwie nicht noch für 13'000 Stimmen finden. Wie hast du eigentlich die Bundestagswahl erlebt, Stefan?
Ja, bin ich ein bisschen übernächtigt, habe eigentlich eine Nachtschicht gehabt für Konterfunk für den Radiosender und habe dann eben auch müssen lernen, dass Deutschland sind ein bisschen, ja, die Tour ein bisschen anders ticken als bei uns. Also ich habe am 10:30 am Abend das letzte Interview gehabt für eine Sendung von heute Morgen und ich habe dann gefragt, ja, sollen wir das nicht um eine Stunde auf 11:30 oder so rausschieben, damit wir noch mehr Resultate haben, dass vielleicht schon das Definitive da ist. Und meine deutschen Kollegen haben mich ausgelacht und gesagt, ja, irgendwann, nächste Woche, wissen wir es dann wirklich, eine Stunde mehr oder weniger, spielt überhaupt keine Rolle. Und habe dann auch, übrigens so Fernsehausschnitt gesehen, so von irgendwelchen Wahlsendungen, wo man sieht, wie die auszählen. Das war, glaube ich, im Osten von Deutschland gewesen. Es würde mich wirklich nicht wundern, wenn da irgendetwas nicht ganz stimmt. Da hat es einfach Biegen von Blättern auf langen Tisch und irgendwelche Leute laufen umeinander und biegen ein bisschen vom einen aufs andere Biegel und der nächste tut es aber wieder retten, was vorher gewesen ist. Oh. Und Sarah Wagenknecht hat schon angekündigt, dass sie allenfalls sogar Wahlrechtsbeschwerde wird einreichen, weil es ja wirklich sehr, sehr knapp ist mit den 13'000 Stimmen, die noch fehlen. Und briefliche Stimmen scheint auch ein Problem zu sein, dass viele verspätet nicht mehr berücksichtigt werden können. Also so wenig, dass ich sie jetzt politisch schätze, muss ich sagen, es ist nicht völlig verkehrt, dass sie sagt, es könnte sein, dass etwas schiefgegangen ist. Aber ich nehme nicht an, dass da noch sich irgendetwas wird ändern.
Was übrigens immer noch läuft, ist unsere Abo-Aktion. Mit dem Code Bundestag könnt ihr bei einem Abo vom Nebelspalter 50% sparen. Unten dran verlinke ich, wie man dort drauf kommt. Danke vielmals. Journalismus hat seinen Preis, aber ihr habt den Rabatt. Gute Zeit. Jetzt eben, du beschäftigst dich mehr mit deutscher Politik als ich, weil du bei Kontrafunk immer wieder moderierst. Übrigens eine Empfehlung, dünnt das Radio einschalten. Ich habe bei dem BSW, ich bin da nie rausgekommen. Ist jetzt das BSW, also vermutlich ist es linker als die SPD, aber ist es linker als die Linke oder ist es weniger links? Oder was muss man wissen über das Bündnis Sarah Wagenknecht, für den Fall, dass sie gleich wieder reinkommen?
Ich glaube, das wissen die selber nicht ganz. Also das Bündnis Sarah Wagenknecht ist einfach Sarah Wagenknecht. Sie ist im Herzen eine Kommunistin, ist das, glaube ich, immer geblieben. Man kann ihr vielleicht zugutehalten, dass sie gewisse Grundwerte von der einstigen Linken weiter aufrechthalten, zum Beispiel die Friedens-Pazifismus-Geschichte, oder? Das haben ja die Grünen und die SPD und die Linke, das haben sie mehr oder weniger verloren über den Ukraine-Krieg hinweg. Sind sie plötzlich irgendwie der Meinung, je mehr Waffen, desto besser. Das hat sie sich natürlich bewahrt. In dem Sinne ist sie wahrscheinlich nur eine astreinere Linke. Und sie ist eigentlich auch gar nicht so unastrein, hässliches Wort, in der Migrationsfrage. Sie ist migrationskritischer als typische linke Partei. Okay. Wenn du dich zurückerinnerst, unsere alte SP mit Gewerkschaften und so weiter, die sind auch relativ migrationskritisch gewesen, weil es ist ja um Arbeitsplätze gegangen. Also die alten Männer mit dem Stumpen von der frühen SP, die sind eben nicht wirklich einfach so offene Grenzen und Vielfalt und so weiter gewesen, sondern die haben auch noch so ein bisschen den Einschlag gehabt. Von dort ist sie eigentlich ein alter Mann in einer jüngeren Frau versteckt, wahrscheinlich von der wirklich alten kommunisten Sozialistenfront.
Gut, ihr Mann ist ja der Oscar Lafontaine, glaube ich, oder? Wenn oder immer
ja,
noch, oder
immer noch so viel weiß, ja.
Das weiß man nicht so genau. Nein, und von dem her, ja, hat sie natürlich Anschluss bei dem alten, ich weiß nicht, ob er Stumpen raucht, aber er ist ein alter Sozialdemokrat, das muss man schon sagen, oder? Ja. Jetzt sieht es so aus, oder wenn die zwei Parteien, FDP und BSW, nicht drin sind, dann langt es Friedrich Merz für eine grosse Koalition, wobei ich gelesen habe, meine, eben, eine echte grosse Koalition wäre ja, das dürfen wir als Schweizer halt frei, wie wir sind, immer noch sagen, wäre natürlich mit der AfD, weil das sind die beiden Grössten. Aber in Deutschland reden jetzt alle von der grossen Koalition von der SPD und der CDU. Wie beurteilst du das? Gibt das denn den Politikwechsel? Will vielleicht die SPD sich auch an ihre alte Arbeiterschaft erinnern, oder ist es weiter wie bisher?
Also du und der Markus Sommer haben das gut beschrieben eigentlich im Special zu den Wahlen, dass es eben wahrscheinlich ein bisschen weitergeht wie bisher. Wobei mir der Markus Sommer zu optimistisch war bezüglich Friedrich Merz. Er hat gefunden, er sei wirklich nur ein alter Konservativ und so. Ich habe keinen Zweifel, dass der Friedrich Merz im Herzen grundsätzlich so konservative Werte hat. Das ist sicher kein Revoluzzer. Aber er ist einfach auch ein grausamer Opportunist. Also der würde auch mit Tom und Jerry eine Koalition schmieden. Er will einfach Kanzler werden. Er will einfach Angela Merkel quasi ihren Schatten loswerden. Und darum sind ihm Inhalte eben wirklich völlig egal. Und er holt sich jetzt in seine angeblich Grosskoalition so ein Zwergli namens SPD rein, wo aber natürlich die Power hat, trotz ihrem Schrumpfungsprozess zu ihm behindern, zu ihm bremsen, weil solange er Kanzler bleiben will, muss er eben auch ein Stück weit nach ihrer Pfeife tanzen, und ich befürchte darum so eine Ampel 2.0, einfach nur noch mit zwei Lämpchen quasi. Ich bin nicht optimistisch, in welcher grossen Frage, wo Deutschland Reformen braucht, würde die SPD jetzt plötzlich wie aus dem Nichts umschwenken und bereit sein. Wir kommen vielleicht ein bisschen weniger Green Deal-Wahnsinn über, ein bisschen weniger Diversity-Programm, halt der ganze Unsinn, den die Grünen eingebracht haben mit ihrem Power in der Ampel. Aber es langt immer noch, wenn die SPD massgebend Zünglein an der Waage kann spielen kann, langt es eben, glaube ich, immer noch für genug Unsinn. Ich befürchte, es weitergeht in den nächsten 4 Jahren, wenn die Koalition überhaupt so lange hält. Und dann haben wir in 4 Jahren wahrscheinlich die AfD mit dem Risiko. Nehme ich jetzt mal an.
Das ist gut möglich. Ist auch ein Szenario, wo der Hans-Georg Maaßen ja in einer Bern-Einfach-Sendung von uns ein bisschen gesagt hat. Er hat noch ein lustiges Bild gebracht, dass zwar der Friedrich Merz ist wie der Kellner in der Beiz, er liefert das Essen aus, oder? Aber gekocht wird es von der SPD hinten in der Küche. Und ich habe heute Morgen gelesen, dass die Saskia Esken, also das ist die Co-Vorsitzende, eine Linksextreme, die auch gut in der Linken oder im BSW oder irgendwie noch weiter links könnte sein, dass die unbedingt weitermachen wollen, das ist schon fast eine Drohung, oder? Ich meine, zwischen dem Friedrich Merz und der Frau Esken, das sind Welten. Und das ist viel weiter, also ein Vielfaches an Distanz politisch, als eben, ich komme halt wieder damit von Friedrich Merz zu einer Alice Weidel.
Ich fände es super, wenn Saskia Esken SPD-Chefin bleibt. Das würde nämlich dazu führen, dass die SPD weiter verliert. Es gibt in Deutschland 2 Sorten von Menschen. Es gibt die, die Frau Esken nicht kennen. Und es kennen die, die sie kennen und nicht mögen. Eine dritte Gruppe ist mir nicht bekannt. Die Frau hat einfach den Charme von einer Blumenvase, wo du, ich weiss nicht, wie viele Wochen das Wasser nicht mehr gewechselt hast. Sie ist so spröde, sie ist so unsäglich engstirnig in ihrem Kurs. Und bei Talksendungen schlägt sie sich auch sehr unterirdisch. Also sie soll bitte, bitte bleiben.
Also es gibt noch Journalisten. Und ich es gibt nicht eine riesige Kritik an ihr. Also, das finde ich schon noch verrückt. Oder?
Ja gut, sie ist im richtigen Lager, aber da gibt es nichts zu kritisieren. Genau. Aber eben, die sollten ja, wenn sie schon links sind, unsere lieben Kollegen, sollten sie eigentlich an einer starken SPD interessiert sein. Und dann wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn sie mal dieser Frau an Karren würden fahren.
Ja. Gut, noch etwas zu der Linken, zu dieser Partei. Die ist ein bisschen wie der heimliche Sieger. Also sie hat deutlich können zulegen, fast gleich viel wie die CDU. Und das mit einem inhaltlichen Programm. Ja, es ist einfach eine Neidpartei. Sie will noch mehr Umverteilung. Sie will ein Vermögensregister. Also, dass dann wirklich der Staat jeden Stutz oder jeden Euro, muss man sagen, von den Deutschen kennt. Sie wollen, natürlich, dann kannst du nicht nur ein Register machen, musst es auch noch besteuern. Eine Vermögenssteuer. Sie wollen bei der Erbschaftssteuer angebliche Schlupflöcher, wenn sie trockenlegen. Das kannst du eigentlich nur machen bei einer Erbschaftssteuer. Gilt auch für die Juso-Initiative in der Schweiz. Wenn du Kapitalkontrolle machst, also wenn dann genau, also irgendwie jeder Euro, wo du irgendwie ins Ausland überweisest, muss dann irgendwie eine Wegzugsteuer musst du irgendwie machen. Komplett absurd. Es wird so ein bisschen gesagt, die Partei hat sich mit TikTok und mit der, wie heisst sie, Frau Reinicke oder so, ganz ein komplizierter Name, die hätte dafür gesorgt, dass die Jungen wieder Link wählen. Die Befragungen zeigen, bei den 18- bis 24-Jährigen 27% haben die Linke gewählt, die AfD 21%, also ungefähr gleich viel wie im ganzen Schnitt. Und ich finde das schon noch verrückt, wie die Partei, Nachfolgepartei von den Mauerschützen, jetzt sind sie für Open Borders und früher haben die Leute erschossen, die über Grenzen wollen gehen. Das spielt alles keine Rolle mehr, oder wie analysierst du das?
Ich habe das auch einen Kollegen von Deutschland gefragt, du, wie kommt das mit der Linke, das Wahlresultat, der bestätigt etwas, was du schon erwähnt hast, die haben Wahlkämpfe, die blöd, die sind von Tür zu Tür gegangen, wie in früheren Zeiten, wirklich schälen und mit den Leuten reden, also die haben Aufwand betrieben und dann ist es ja nicht selten so, dass wenn ein Pol gestärkt wird, dass der andere eben auch stärker hervorgeht. Wir haben auch eine riesige Stimmbeteiligung gehabt in Deutschland und dann hast du da einfach, dass du irgendwo die Unzufriedenheit aus beiden Richtungen halt ansaugst. Leute, die Angst haben vor der AfD, hätten wahrscheinlich müssen strategisch anders wählen als die Linke, aber man macht sie vielleicht aus dem Bauch raus. Aber man muss nicht attestieren, sie haben einen guten Wahlkampf gemacht und sind immerhin nicht gross genug, um wirklich echten Flurschaden anrichten.
Mhm. Aber sie können, glaube ich, sie haben eine Sperrminorität, wenn es um das deutsche Grundgesetz geht. Also es wird gewisse Sachen, gerade auch wenn es um die Schuldenbremse zum Beispiel geht, wo heute schon wieder ein Thema ist. Selbstverständlich will man sie lockern, weil man noch mehr Geld will ausgeben und es gibt ja geopolitische Zeiten, wo man das muss machen. Dort hat es eine Sperrminorität. Da bin ich gespannt, wie das der Friedrich Merz löst. Mir ist einfach aufgefallen, weißt, die Linke hat dort in dieser Debatte, wo da der Merz Gesetz eingebracht hat in Sachen Migration, haben sie protestiert und eine Wutrede oder und so und haben gesagt, auf die Barrikaden, oder? Und einen halben Tag später sind tatsächlich Antifa-Leute mit brennenden Fackeln und so vor CDU-Bezirksbüros gestanden und haben, letztlich, weißt du, ich habe mir dann mal vorgestellt, stell dir mal vor, ein AfD-Politiker würde das so zu Protest aufrufen vor Büros von der SPD und dann würde es tatsächlich gemacht, oder? Und bei der Linken ist es einfach, das hat man einfach so, ja, hat halt Demos gegeben. Und bei der AfD würde man gerade sofort an 1933 erinnern. Dabei sind die Methoden sind genau die gleichen natürlich. Oder?
Ja, wir haben ja in der Schweiz Medien, die sich die Finger wundschreiben über die angeblichen rechten Netzwerke zwischen Verstrickungen zwischen rechten Politikern, rechten Aktivisten, rechten Gewalttätern, aber lustigerweise eben nie im anderen Segment links. Und ich glaube, dort wird man sehr viel fündiger. Dort sind, glaube ich, Kontakt sehr viel stärker, Kanäle sehr viel kürzer zwischen denen. Ganze Geschichte im linken Segment, aber irgendwie, man schreibt halt lieber über rechts. Und wegen der Sperrminorität von der Linken, die ist gar kein Problem. Der Merz wird so eine linke Politik betrieben, dass sie die gar nicht brauchen. Du musst dir keine Gedanken machen.
Okay, so habe ich so nie angeschaut, aber ist gut. Noch ein letzter Aspekt. Frauen haben tendenziell viel linker gewählt. Ich komme nicht raus. Also gerade auch in der Stadt zum Beispiel. Also Berlin ist komplett rot und so. Also finden denn die Frauen in Deutschland die Zustände, insbesondere auch mit Messerattentat von ausländischen Kriminellen, finden die das denn kein Problem? Oder was machst du dir da für einen Reim daraus?
Oder man müsste sich das Frauenstimmrecht wieder mal zur Disposition stellen in dem Fall. Das, nein, habe ich nicht gesagt, bitte schneiden. Nein, ich kann es auch nicht recht erklären, wobei die Realitätsverleugnung, die hast du ja eben im ganzen linken Lager, nicht nur unter tendenziell linken Frauen, zum Beispiel, dass sie sich ernsthaft Gedanken machen über die rechte Gefahr, während sie am Abend nicht mehr können verhausen aufgrund in gewissen Städten oder Stadtteilen aufgrund von der Folgen von der Migration. Das ist ja schon etwas, das kannst du gar nicht erklären, dass du zum Beispiel gerade als Frau oder als Mutter dir mehr Gedanken machst über eine völlig fiktive Gefahr von einer rechten Diktatur und das, was wirklich von der Haustür passiert, das blendest aus. Ich glaube, Frauen sind, aber das ist sehr laienpsychologisch und ich entschuldige mich bei allen Frauen, wo das natürlich nicht stimmt, aber es gibt wahrscheinlich mehr Frauen, die irgendwo aus einem Instinkt heraus dann irgendetwas als gut oder falsch erachten. Das soll nicht heissen, dass die nicht studieren. Ich rede mich heute um Kopf und Kragen, ich merke es. Es heisst nicht, dass die nicht studieren oder dümmer werden oder irgendetwas. Aber letztendlich, in dem Moment, wo sie Wahlkreuze machen, ist dann vielleicht gleich bei vielen das Herz irgendwie dann noch ein bisschen näher oder zuvorderst. Aber bitte, also, das ist keine Pauschalisierung, das ist einfach so eine Beobachtung.
Also sachdienliche Hinweis von Frauen, bitte an bern@nebelspalter.ch. Wenn es Schlötterling drin hat in diesen Mails, tue ich sie selbstverständlich dem Stefan weiterleiten. Gerne. Er wird seine Tapeten in sich die Heime pflastern mit diesen wunderbaren Sachen. Ja, jetzt gehen wir zurück in die Schweiz. Am Mittwoch in 3 Wochen ist Bundesratswahl und so, es läuft jetzt so ein bisschen das Abtasten, habe ich das Gefühl, und das Positionieren. Also am Wochenende ist mir aufgefallen, einerseits bei Tamedia in Asylfragen tickt Markus Ritter fast wie ein SVP-Hardliner. Das ist noch lustig wegen dem Fast. Das finde ich, wir Journalisten tun das Wort fast immer dann brauchen, wenn wir eigentlich keinen Beweis haben für das, was wir beweisen wollen. Du weißt das, oder? Und auf der anderen Seite, beim Blick auch noch, wie viel Religion verträgt der Bundesrat? Darüber hast du auch deine Medienkolumne geschrieben. Und auf der anderen Seite beim Martin Pfister, er hat bei CH Media seine Patchwork-Familie gezeigt. Und das sind so die Positionierungen, die jetzt laufen, oder? Weil ja die SP von Anfang an gesagt hat, das sind beides ganz schlimme, konservative Kandidaten, oder? Man sieht wirklich einen von beiden, der Martin Pfister, probiert sich jetzt so mindestens ein bisschen abzusetzen Richtung Mitte von seinem Konkurrenten Markus Ritter.
Ja, ich nehme an, er wird auch in die Richtung informiert oder instruiert und coacht, dass er da irgendwo muss sich abgrenzen. Markus Ritter ist natürlich eine gute Vorlage, um sich abgrenzen. Man kennt ihn nach so vielen Jahren im Parlament, man weiß, wo er steht. Und jetzt kannst du ja eigentlich einfach allen, die Ritter seine Nase nicht passt, da damit befriedigen, dass du irgendwie zeigst, dass du dort und dort und dort anders steigst. Was aber wiederum so ein bisschen nach einem Wischi-Waschi-Profil dann sich in die Richtung könnte entwickeln. Ich kenne übrigens den Herr Pfister aus dem Zug nicht, der andere schon, aber den habe ich vorher wirklich nicht auf dem Radar gehabt. Ich kann weder Gutes noch Schlechtes über ihn sagen. Und bei Markus Ritter ist es so, ich bin jetzt nicht ein ausgesprochener Fan von seiner Politik, aber ich wohne im Rheintal, er ist Rheintaler, Lokalpatriotismus vor. Selbstverständlich bin ich für den Markus Ritter, auf dass Rheintal wieder mal einen Bundesrat hat.
Hat es Rheintal schon mal einen gehabt?
Ja, unsere Lokalzeitung hat mal irgendwie ausgegeben, glaube ich, irgendwo in den 50er oder 60er Jahren, plus noch einen, der aus dem Rheintal stammt, aber dann irgendwo anders gewohnt hat. Das zählt dann auch noch so halb. Aber wir sind eigentlich nicht gesegnet mit Bundesräten. Dabei hat es da wirklich relativ viele gute Leute eigentlich tun. So, weißt du, so Saftwurzeln, so, wir kennen alle dort Garöl und so Figuren. Von dort her fände ich da jetzt nicht das Schlechteste.
Also ich glaube, wie kommt bei dir der Markus Ritter drüber? Bei mir ist wirklich stark, er ist so, wie er ist, oder? Er ist auch bei uns, bei Bern einfach, er ist halt echt irgendwo durch. Und er ist so ein Typ, wo zupackt, wo Gas gibt, wo vielleicht auch dann manchmal irgendwie etwas raushaut, wo ein anderer, wo jetzt irgendwie noch besser instruiert wäre oder noch neuer würde überlegen, würde vielleicht eben dann vielleicht etwas nicht sagen, oder er würde es verklausuliert sagen, oder er würde es sowohl als auch sagen, oder? Und das ist halt bei ihm nicht so. Das ist aber genau der Punkt, wo, glaube ich, ihm vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten macht. Ich sehe ein bisschen, dass das ist so ein bisschen unschweizerisch, oder man hat das nicht so gern. Und dann ist die ganze Geschichte, die du thematisiert hast, oder? Mit dass er ein gläubiger Katholik ist, dass da dreien natürlich in unserer säkularen Schweiz, in dem säkularen Parlament, dreien eigentlich die Leute schon bereits im Roten, wenn sie das lesen. Es ist interessant, weil du darauf hingewiesen hast, weil du selber ja auch nicht Mitglied bist in dem Club, oder? Aber warum kann man einfach das akzeptieren, oder? Das ist noch, ja, was hast du dir überlegt dazu?
Ja, ich finde es wirklich schrecklich und ich bin wirklich der Letzte, der im Rauch steht, dass ich jetzt mich für die katholische Kirche oder das Christentum wahnsinnig würde irgendwie quasi in die Bresche werfen oder so. Aber es kann doch einfach nicht sein, dass die Kultur, die eigentlich unsere Gesellschaft darauf fußt, ursprünglich, dass man die Religion, dass man jetzt sich fast von der muss distanzieren, um irgendwo in die Landesregierung einzuziehen. Und das andere, was du gesagt hast, ich halte ihn auch für sehr authentisch, er verbeugt sich nicht, er sagt sicher manchmal etwas, wo dann nachher irgendjemand sagt, hättest du auch anders sagen können. Finde ich aber persönlich einen sympathischen Zug eigentlich. Und was ich auch ganz lustig fand, nach seiner ersten Pressekonferenz, magst du dich erinnern, gewissen medisch angetönt worden, er sei ein bisschen sehr selbstbewusst auftreten. Ich weiss nicht, wie das genau gemeint ist. Man hat vielleicht gesagt, ja, er hätte sich ein bisschen bescheiden oder demütiger können zeigen. Aber ich hoffe nicht, dass Selbstbewusstsein grundsätzlich gegen das Bundesratsamt spricht. Ich wollte eigentlich keine Weicheier, die Angst vor dem eigenen Schatten haben. Ich wollte auch keine aufblasene Gockel, das auch nicht. Aber ich finde, anstehen und sagen, ich habe das Gefühl, ich habe das läuft bei mir noch nicht über zu viel Arroganz, sondern die Überzeugung musst du haben, sonst musst du nicht antreten.
Es gibt eben so ein bisschen die so ein bisschen die Abneigung gegenüber Leuten, die zu selbstbewusst wollen, Bundesrat werden hier in Bern. Und das finde ich auch schade, weil es insbesondere profitieren, wenn jemand das Selbstbewusstsein nicht hat, tut immer die Verwaltung. Das ist einfach klar. Und das ist, glaube ich, ein Problem in der heutigen Zeit. Ja, jetzt müssen wir schnell noch zur Micheline Galmiret gehen. Ich gebe ja zu, ich bin ja nicht der grösste Fan von ihr gewesen, wo sie Bundesrätin war. Sie hat zum Beispiel da die differenzierte Neutralität erfunden. Das ist dann wieder beerdigt worden. Sie hat auch einen komischen Plan für den Nahen Osten erfunden oder sich aufschwätzen lassen von ihren Diplomaten. Der ist Gott sei Dank die Genfer Initiative. Die ist auch schon, ich glaube, die ist wirklich wieder weg. Gott sei Dank. Jetzt ist alles auf Trump. Aber das Interview ist wirklich gut. Ich würde nur zwei Sachen rausstreichen. Sie kritisiert den Bundesrat, weil er Russland nicht auf den Bürgerstock eingeladen hat vor einem Jahr. Dass Russland nicht eingeladen wurde, war aus meiner Sicht ein Problem. Also mehr Kritik kann eine Altbundesrätin nicht machen. Und das haben wir bei uns ja auch kritisiert. Warum macht man so eine Konferenz und lädt Russland nicht einmal ein, oder?
Ja, ich finde auch, was sie da sagt, ist sehr gut. Du hast schon ein bisschen angetönt, dass du ein bisschen Mühe mit ihr gehabt hast. Ich hatte eben sogar noch fragen, wie ist die eigentlich so einmal gewesen im Bundeshaus? Weil ich habe vor ein paar Monaten ein Radiointerview mit ihr gehabt. Habe mich eigentlich noch gefreut, so die grosse alte Dame der Schweizer Politik. Und es sind die schlimmsten 15 Minuten von meinem Leben gewesen. Das kann ich auch sagen. Es ist um Neutralität gegangen. Und die Hörer von dem Radiosender kommen zu 3/4 aus Deutschland. Das heisst, ich habe zuerst mal mit der Frau Galmiret erklären, was ist denn die Neutralität genau? Wie wird in der Schweiz gelebt? Was ist die Idee dahinter? Und so weiter. Und sie hat offensichtlich gemeint, ich sei ein Deutscher, weil das Gespräch auf Hochdeutsch war. Und sie hat nicht verstanden, dass ich einfach gewisse Verständnisfragen muss stellen, damit die Leute überhaupt rauskommen. Und jeder zweite Antwort hat sie mir zum Vorwurf gemacht, ich habe ja keine Ahnung von der Neutralität, ich kenne die Schweiz nicht, ich habe keinen blassen Schimmer, wenn ich noch so ein Zeichen frage. Und ich habe ihr probiert, verzweifelt zu erklären, ich muss doch für unsere Leute in Mecklenburg-Vorpommern, muss ich doch einmal kurz den Bogen schlagen. Also es war ganz unangenehm. Das am Rande, sie ist jetzt nicht mein Favorite und ich will nie mehr mit ihr ein Radio-Interview machen. Aber sie geht an und nutzt ihr Gewicht als ehemalige Bundesrätin, um ein paar gescheite Sachen zu sagen, auch in Bezug auf die Rahmenverträge mit der EU, wo sie, glaube ich, sagt, der institutionelle Preis sei ein bisschen zu hoch, wenn ich das richtig sehe.
Das ist der zweite Punkt, den ich auch toll finde, oder, dass sie das wirklich kritisiert. Der institutionelle Preis von diesen Abkommen, wenn sie so kommen, wie man bis jetzt weiss, sei zu hoch. Das ist interessant, weil sie kritisiert ja etwas, weißt du, wo gar nicht mehr verhandelt worden ist, oder? Und wo wir ja x-mal kritisieren, dass man das nicht gar nicht mehr nach dem Ende vom Rahmenabkommen 1.0 gar nicht mehr verhandelt hat. Was ihre Rollen in Bern angeht, kann ich dir einfach sagen, es gibt den Übernahme oder hat es gegeben, Madame Cruella. Und du hast jetzt das erlebt. Also wenn sie einem nicht hat mögen, dann hat man das erstens sehr schnell und sehr deutlich gespürt. Das hast jetzt du auch mitbekommen. Es sagt alles. Das ist im Übrigen auch in der Bundesverwaltung so gewesen. Ich weiss das von Diplomaten oder von Parlamentariern, wo, wenn irgendetwas ihr nicht passt hat und das hat auch können irgendwie ein Aussehen oder irgendetwas sein, dann hat man das sehr schnell gespürt und man ist dann eigentlich auch völlig chancenfrei gewesen, um irgendwie da etwas noch erreichen. Noch ein letztes Thema, das müssen wir noch ansprechen, weil wir zwei ja wirklich die ganze Zeit arbeiten, vom Morgen früh bis am Abend spät, außer dich, der letzte Woche Ferien hatte. Aber ja, Tamedia fragt, ist die Schweiz ein Volk von Workaholics? Und der Anlass ist, dass die SP eben die 38-Stunden-Woche einführen will. Und Tamedia hat dann genau geschaut, wie sieht das aus. Und das Resultat ist lustig. Also wenn man wirklich auf Vollzeit rechnet, oder, dann schaffen wir wirklich mehr als alle anderen. Und also man hat dann die EU-Staaten genommen, nämlich 42 Stunden 33 Minuten pro Woche. Das ist deutlich mehr als auf Platz 2 Griechenland. Die angeblich faulen Griechen, 39 Stunden, 17 Minuten. Ich meine, es ist ja noch die Frage, was man denn in dieser Zeit macht, ob man das einfach aufschreibt oder ob man produktiv ist. Auf dem dritten Platz ist Deutschland mit 38 Stunden, 26 Minuten. Wenn man dann aber einbezieht, dass viele bei uns Teilzeit arbeiten, oder wenn man wirklich alle erwerbstätigen Personen nimmt, dann fallen wir zurück hinter Griechenland, hinter Ungarn, hinter Portugal, hinter Spanien, hinter Italien. Italien, hinter dem EU-Durchschnitt, hinter Frankreich. Sind wir denn noch, dann schaffen wir noch 35 Stunden, 30 Minuten. Was machst du dir für einen Reim auf die Zahlen? Sind wir Workaholics oder sind wir einfach Teilzeit-Workaholics?
Ja gut, ich bin vielleicht kein typischer Fall, weil ich mehr oder weniger freischaffend bin, mir den Tag frei einteilen und ich habe nicht einmal eine Ahnung, wie viele Stunden pro Woche ich arbeite. Ich stelle nicht einmal einen Timer, ich weiss es wirklich nicht. Ich denke, die Stundenanzahl ist sehr relativ. Wenn du einen Sinn siehst in deiner Aufgabe, wenn du dem kannst Spass abgewinnen, dann merkst du die Stunden nicht. Es gibt aber natürlich Jobs, die sind zum Beispiel körperlich extrem anstrengend. Dort musst du anschauen, dass du den Rücken nicht versiehst. Dort habe ich ein gewisses Verständnis für Diskussionen über Stundenanzahl. Aber in sehr, sehr vielen Sitzenden, zum Beispiel Verwaltungspositionen, und von denen haben wir in der Schweiz sehr, sehr viel, sehe ich die Debatte nicht. Aber sie wird natürlich sehr aktuell. Ich sehe einmal so auf TikTok und anderen sozialen Medien vorm Einschlafen, wenn man langweilig ist, schaue ich mich durch die Clips und da hast du so viele junge Leute, die gerade ihren ersten Job antreten haben und nach dem ersten oder zweiten Tag sagen, also das geht nicht, das werden sie nicht aushalten. Sie halten keine Wochen aus. Da müssen wir ja einfach den ganzen Tag etwas tun. Das ist unglaublich. Und man kommt heim und ist müde und hat gar keine Zeit mehr für sich. Und am nächsten Tag muss man schon wieder gehen. Das ist ja unglaublich. Und man kann ja gar nicht mehr sein Leben geniessen, man kann nicht mehr ins Fitness und so. Also, das wird sehr, sehr, sehr bald einmal wieder ein Thema werden, weil die nächste Generation sich da gar nicht vorstellen kann, um einfach 5 Tage in der Woche zu arbeiten. Von dort werden wir wahrscheinlich bald von der Realität in die Knie gezwungen.
Brutal. Und also, es kommt natürlich noch dazu, es gibt auch entsprechende Studien, oder, dass Teilzeit in der Schweiz natürlich besonders verbreitet ist. A, weil man es sich leisten kann, oft, oder? Und B, weil auch die Steuerprogression so extrem ist, dass es gar nicht lohnt, 100% zu arbeiten, für viele, oder? Und das muss ich schon sagen, das gibt mir jetzt denken, eigentlich sollte man das völlig anders machen. Ich, wenn ich Kollegen, die Teilzeit arbeiten und links oder grün wählen, hässig machen, sage ich immer, das ist eigentlich asozial. Ihr zahlt weniger in die AHV als ich, ihr zahlt weniger in die IV als ich und am Schluss haben wir dann die gleichen Leistungen. Das geht eigentlich nicht. Man müsste eigentlich einen Teilzeitabmalus machen bei der AHV oder so. Nein, weil es wirklich, oder für die AHV spielt das eine Rolle, wenn das nämlich anders wäre, oder? Wenn alle Teilzeit 20% mehr arbeiten oder so. Ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, wenn die Studie war, aber das hat es einmal gegeben. Wenn alle einen Tag mehr würden arbeiten, als sie arbeiten, also alle, die Teilzeit sind, also die eben 80, 100, 60, 80 oder so, dann wären, glaube ich, alle Probleme von der AHV gelöst, oder? Und ja, das lohnt sich aber für viele nicht und darum wird es nicht gemacht. Außer von dir und von mir. Das ist schon noch verrückt.
Ja, und ich glaube, ist nicht empirisch beleidigt, aber eher das Gefühl, die Leute, die wirklich krüppeln wie die Letzten, die jammern eben auch nicht. Es sind immer die anderen, die irgendwie eben 80% irgendwie sehr schön versorgt arbeiten und dann irgendwie finden, eigentlich tue ich viel zu viel. Und der, der wirklich Fleisch abpackt im Schlachthaus, irgendwie 42 genau. Stunden die Woche, von dem wirst du eben nie so etwas hören.
Mhm. Exakt. Das war es, Bern einfach vom 24. Februar 2025. Stefan Milius und Dominik Feusi über die wichtigen Themen vom Tag. Und denkt daran, es muss sich nie mehr entschuldigen, wenn er nicht links ist. Wir sind morgen wieder auf Sendung. Gleiche Zeit, gleicher Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz. Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch